Ich lese jetzt den Bibeltext für die Predigt, erstmal aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 12 und dann aus Hebräer 2, die Verse 17 und 18. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit einstehen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Darum war es notwendig, dass Jesus in jeder Hinsicht den Brüdern und Schwestern gleich wurde. Denn er sollte ein barmherziger und treuer Hohepriester werden. Er sollte vor Gott für sie eintreten, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erlangen. Denn er selbst wurde ja durch sein Leiden auf die Probe gestellt. Deshalb kann er denen helfen, die auf die Probe gestellt werden.
Guten Morgen, schön euch nochmal zu sehen, bevor wir bald in die Sommerpause starten. Ich spreche zu Beginn der Predigt ein kurzes Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Text, den wir jetzt schon seit einigen Wochen angucken. Und trotzdem ist mein Gebet, Herr, dass du immer wieder neu zu uns sprichst, auch heute Morgen, dass du das in unser Herz fallen lässt, was du uns heute zusprechen und mitgeben möchtest für unser Leben. Amen. Ich weiß nicht, ob du für dieses Jahr schon deine Nebenkostenabrechnung bekommen hast. Zumindest wenn du Mieter oder Mieterin bist, dann bekommst du ja einmal im Jahr eine Abrechnung, in der drin steht, wie sich deine Zählerstände im letzten Kalenderjahr verändert haben und also erhöht haben. Das heißt, wie viel Warmwasser du verbraucht hast, wie viel Strom und so weiter und so fort. Ich musste in der Vorbereitung der Predigt daran denken, weil ich gerade meine Nebenkostenabrechnung bekommen habe. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Und ich dann so darüber nachgedacht habe, dass das, worum es heute in der Predigt eigentlich geht, sowas wie nicht die Nebenkostenabrechnung eines Lebens als Christ ist, aber schon, man könnte sagen, so die Maßeinheit, um die es heute geht, mit der man gucken kann, ob sich eigentlich im Leben von jemandem, der sich als Christ oder Christin bezeichnet, etwas verändert. Also sozusagen, wo sich der Zählerstand hoffentlich in eine gute Richtung irgendwie kontinuierlich weiterdreht. Es gibt nicht sowas wie eine Nebenkostenabrechnung, aber würde man einmal im Jahr so ins Leben von Menschen reingucken, die sich selbst als Christen oder Christinnen bezeichnen, das wäre der Zähler, den man ablesen würde. Das wäre das, was man sich angucken würde, ob sich da was verändert bei Menschen oder nicht. Ich habe den Gedanken auch von Papst Franziskus sozusagen übernommen, nicht mit der Nebenkostenabrechnung, er sagt es ein bisschen anders. Aber ihr seht das auf Seite 2, ich will die Nebenkostenabrechnung für den Vatikan gar nicht wissen. Auf Seite 2 seht ihr ein Zitat von Papst Franziskus, das ich euch mitgebracht habe und wo deutlich wird, worum es geht. Es gibt kein Christentum ohne Barmherzigkeit. Wenn unser ganzes Christentum uns nicht zur Barmherzigkeit führt, haben wir den falschen Weg eingeschlagen. Denn die Barmherzigkeit ist das einzig wahre Ziel jedes geistlichen Weges. Barmherzigkeit ist die Maßeinheit, mit der geguckt wird, verändert sich etwas im Leben eines Christen oder nicht. Werden Menschen barmherziger oder nicht? Das ist das, die Frage, ob der Glaube in unserem Leben einen Unterschied ausmacht oder nicht. Ich möchte heute in unserer Predigtserie weitermachen, wo wir über die Seligpreisungen sprechen, also über 8 Gratulationen, 8 Glückwünsche, die Jesus verteilt, wo Jesus sagt, schau mal, das sind Kennzeichen eines Lebens, wo ich euch zu beglückwünschen kann, wenn diese Elemente in eurem Leben da sind, wenn das sozusagen vorhanden ist. Das sind Kennzeichen eines erfüllten, glücklichen Lebens. Und ein Hauptmerkmal, sagt Jesus eben, ist, dass Menschen barmherzig sind. Nicht nur hier, sondern an ganz vielen Stellen der Bibel wird es ausdrücklich so gesagt. Auch im Vergleich zu anderen Seligpreisungen, wo wir jetzt nicht sagen können, dass die Bibel sagt, Menschen sollen arm sein oder sie sollen machtlos sein oder was auch immer. Aber bei diesem Thema Barmherzigkeit, doch, da ist es so. An vielen Stellen der Bibel sind Menschen aufgefordert, Barmherzigkeit zu üben. Jesus sagt, ich will, dass ihr ein barmherziges Herz habt, so wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Also das ist nicht einfach nur ein Nebenthema, um das es heute geht, sondern wir haben es schon von Papa Francesco gehört, es ist das zentrale Thema des christlichen Lebens, Barmherzigkeit. Und ich will mir das in zwei gedanklichen Schritten in dieser Predigt mit euch anschauen. Erstens, was ist das eigentlich? Was meinen wir mit Barmherzigkeit? Und dann zweitens die Frage, wie entsteht Barmherzigkeit? Was ist Barmherzigkeit? Und dann zweitens, wie entsteht Barmherzigkeit? Schon festgestellt, es ist irgendwie sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, die meisten von uns haben auch von Haus aus erstmal irgendwie eine grobe Vorstellung, ja, was es heißt, Barmherzigkeit zu üben, barmherzig zu leben, barmherzig zu handeln. Und ich glaube, man kann das immer so grob in so zwei Buckets, so zwei Bereiche, zwei Spalten aufteilen, könnte man sagen. Also einmal hat Barmherzigkeit irgendwie was damit zu tun, dass man ganz konkret Menschen, die in Not sind, äußerlich materielle Not, dass man diesen Menschen sich zuwendet und hilft. Dass man gut ist zu Menschen in Not. Eine Assoziation, die einem vielleicht kommt, hier in Berlin, wenn man durch die U-Bahn geht und wenn man in der U-Bahn ist und da Menschen durch die U-Bahn gehen, um Spenden bitten, dass irgendwie vielleicht Barmherzigkeit so aussehen kann, dass man diesen Menschen sein Kleingeld gibt, wenn sie darum bitten. Also es hat irgendwie was damit zu tun, dass man sich armen Menschen, Menschen in Not zuwendet. Steckt auch schon im Wort ja so drin, barmherzig, kann man übersetzen ganz buchstäblich als ein Herz für die Armen haben. Da hat sich dann irgendwie dieses B noch dazu geschlichen. Aber erstmal heißt barmherzig einfach ein Herz für arme Menschen haben. Und dann ist es aber noch so erweitert, also es gibt so dieses Materielle, ein Herz für die Armen haben, für Menschen in Not. Und es gibt aber auch noch so andere Aspekte des Lebens, zwischenmenschlich, wo wir auch so davon reden, dass Menschen barmherzig miteinander doch sein sollen und umgehen sollen. Das ist dann weniger materiell gemeint, sondern zum Beispiel, weil jemand eine Schuld erlässt. Jetzt eben nicht nur monetär, sondern zwischenmenschlich. Dass man sagt, hey, du hast mich da verletzt und hast mir was angetan und es war nicht richtig von dir, aber ich vergebe dir. Ich erlasse dir diese Schuld, die zwischen uns steht. Ich verzeih dir. Ich habe Erbarmen sozusagen mit dir und ich möchte dir barmherzig begegnen. Das heißt, ich möchte dich nicht reduzieren auf das, was du mir da an Falschem angetan hast. Ich bin barmherzig, ich bin großzügig. Ich kann darüber hinweggucken, was du gemacht hast. Sozusagen die zwischenmenschliche Not, die manchmal zwischen uns entsteht, dass wir uns da barmherzig einander zuwenden. Auch da hat die katholische Kirche viel Inspiration zu bieten. Ich weiß, hier sind gleich mehrere Menschen ja auch, die zu unserer Gemeinde gehören, die sich der katholischen Kirche zugehörig fühlen. Und wenn ihr mit mir mal auf Seite 9 im Programmheft guckt, habe ich euch nämlich den Katalog der Werke der Barmherzigkeit abgedruckt. Also die Kirche hat das irgendwann so sortiert, die katholische Kirche schon sehr früh, und hat gesagt, in genau diesen beiden Bereichen, in materieller Hinsicht und in geistlicher Hinsicht, gibt es definierte Werke der Barmherzigkeit. So sieht Barmherzigkeit aus. Ich lese die jetzt nicht alle vor, aber ihr seht, ne, das ist sowas wie hungrige Speisen, Fremde beherbergen, Gefangene besuchen. Diese ganze linke Spalte hier, diese leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die gehen zurück auf eine Stelle in Matthäus 25, wo Jesus sagt, so sollt ihr mit anderen Menschen umgehen. Ja, ihr sollt Nackte bekleiden, ihr sollt Fremde beherbergen, Kranke pflegen und so weiter und so fort. Und dann eben auf der rechten Seite diese geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Also Trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, Beleidigern gerne verzeihen, Lästige geduldig ertragen. Vielleicht wollt ihr mit Bleistift ein paar Namen anfangen aufzuschreiben oder so. Der Punkt ist, die Kirche hat, finde ich, schon eine ganz gute Idee entwickelt. Wie sieht ein barmherziger Umgang miteinander aus? Schöne Liste, viele gute Ideen. Und ganz objektiv betrachtet, ja, ehrlich gesagt, wenn mehr Menschen sich so verhalten würden, die Welt wäre besser, barmherziger, schöner. Und trotzdem ist das bis jetzt nur eine sehr oberflächliche Betrachtung von Barmherzigkeit. Weil das ist ja das, was man so außen sieht, könnte man sagen. Das ist das, was man an der Oberfläche beobachten kann, was jemand tut. Es ist aber eigentlich nicht so richtig das, wenn wir uns in der Bibel angucken, wie über Barmherzigkeit gesprochen wird, worum es eigentlich dahinter geht. So eine Etage tiefer geguckt. Barmherzigkeit heißt nicht nur anderen Gutes zu tun, sondern diese Dinge aus einer bestimmten Haltung herauszutun. Und wie wir gleich sehen werden, wird es an der Stelle schon eine ganze Ecke anspruchsvoller. Diese Liste ist schön, aber es kann ein bisschen missverstanden werden wie so eine Checkliste. Und wenn ich äußerlich immer mal wieder das mache, dann bin ich doch ein barmherziger Mensch. Die Bibel macht ziemlich deutlich, diese Checklistenlogik, die geht nicht auf. Das ist nicht das, worum es Gott geht. Es ist auch nicht das, was der Papst, ehrlich gesagt, hier sagt, sondern der Bibel, genauso wie dem Papst, geht es darum zu sagen, nein, unser ganzes Herz soll barmherzig werden. Wir sollen barmherzige Menschen werden und nicht nur oberflächlich uns hier und da barmherzig verhalten. Es ist nicht was, was wir irgendwie machen, sondern es geht um die Frage, wie eigentlich unser Charakter sich entwickelt. Ob wir als Menschen barmherzigere Menschen werden. Also Barmherzigkeit ist Haltung und nicht Verhalten. Barmherzigkeit ist Haltung und nicht Verhalten. Barmherzigkeit ist nicht etwas, was man tut, sondern vielleicht sogar mehr etwas, was man fühlt. Was meine ich damit? Wenn man sich die Begriffe anguckt, die am häufigsten in der Bibel für Barmherzigkeit verwandt werden, dann sind das hochemotional gefärbte Worte. Im Hebräischen zum Beispiel, das Wort, das meistens bei uns mit Barmherzigkeit übersetzt wird, Rechem leitet sich von Rachim ab, von dem hebräischen Wort für Mutterschoß. Das ist ein wahnsinnig aufgeladenes Wort, zu sagen, Barmherzigkeit hat was damit zu tun, dass man jemandem gegenüber so starke Gefühle entwickelt, wie eine Mutter ihrem neugeborenen Kind gegenüber hat. Dass man sich so liebevoll jemandem zuwendet, wie es irgendwie Mutterliebe gegenüber ihren Kindern zugewandt ist. Auch im Griechischen, es gibt verschiedene Begriffe, vor allem zwei, die immer wieder übersetzt werden als Barmherzigkeit, Eleos und Splanchnizomai. Und wer schon länger im Berlin-Projekt ist, weiß, das ist meine Lieblingsvokabel, die ich bei jeder passenden Gelegenheit gerne auf Griechisch sage, weil ich finde, Splanchnizomai klingt einfach genau wie das, was es irgendwie meint. Splanchnizomai heißt, dass es einem die Eingeweide umdreht, wirklich die Gedärme sozusagen von links nach rechts dreht, weil man im tiefsten Inneren so fühlt, wie es jemand anderem geht. Es geht um eine ganz tiefe, emotionale Fähigkeit, mitzuleiden und mitzufühlen mit anderen. Und deswegen handelt man dann danach. Es fängt aber eben an bei diesem ganz starken Bewegtwerden, betroffen werden von der Not von jemand anderem. Und dann kann ich gar nicht anders, als dass sich das dann auch vielleicht in meinem Handeln zeigt, weil ich so getroffen bin von der Not eines anderen Menschen, zieht es mich dahin, dann auch was dagegen tun zu wollen, sozusagen. Nicht um fromme Pflichten und Checklisten abzuhaken oder mein Gewissen zu beruhigen, sondern ich kann nicht anders. Mein Innerstes drängt mich dazu, so zu handeln. Das meint eigentlich Barmherzigkeit. Und wenn wir so rangehen, dann ist zumindest, wenn ich mein Leben angucke, sehe ich schon erste Probleme auftauchen. Weil wie kann ich das machen, dass mich Dinge so bewegen, dass ich so von Dingen berührt werde, dass das mein Handeln beeinflusst? Das ist doch ein ganz großer Knackpunkt. Wenn das dieser hohe Anspruch ist, dass Barmherzigkeit nicht nur was äußerlich Oberflächliches ist, sondern was von innen nach außen gehendes ist irgendwie, dass das aus mir rausfließen soll, ist ja die Frage, was hat denn die Kraft, mich so zu berühren und so zu bewegen? Ich kann das ja gar nicht selber irgendwie herstellen. Ein Pastor und Theologe namens Volker Halfmann hat ein ganz spannendes Buch geschrieben über Barmherzigkeit. Und am Ende dieses kleinen Büchleins berichtet er nochmal sehr ehrlich von seinem eigenen Leben und erzählt von einer Episode in seinem Leben, in der er mit Depressionen zu kämpfen hatte, sehr starke Depressionen. Er hat dann Medikamente verschrieben bekommen. Gott sei Dank gibt es diese Möglichkeit. Und diese Medikamente haben bewirkt, dass sein Serotoninhaushalt, also die Glückshormone sozusagen, wieder irgendwie in Balance und in Gleichgewicht gekommen sind. Und Medikamente, die er genommen hat in dieser Zeit, haben aber gleichzeitig bewirkt, dass er unter einer Glocke der Gleichgültigkeit gelebt hat. So beschreibt er es. Also er sagt, dass im Grunde alles so ein bisschen abgefedert wurde, abgepuffert wurde. Dass er weniger geweint hat, aber auch weniger gelacht hat. Einfach insgesamt weniger intensiv Dinge gefühlt hat in dieser ganzen Zeit. Und es war total wichtig, er konnte dann Therapie machen, irgendwie sein Leben wieder in den Griff kriegen, hat dann diese Medikamente langsam abgesetzt und dann beschreibt er, wie er sich daran erinnert, als er dann das erste Mal nach 1,5 Jahren wieder geweint hat. Und wie er sich darüber gefreut hat, dass er so traurig war, dass er mal wieder weinen konnte. Dass er mal wieder etwas so tief gespürt hat, dass es ihn zwar diesmal nicht umgehauen hat zum Glück, aber er immerhin mal wieder weinen konnte. Dass er aus dieser Glocke der Gleichgültigkeit entkommen ist, die sich über ihn gelegt hatte. Und er nimmt das als Ausgangspunkt, um über diesen Aspekt von Barmherzigkeit nachzudenken. Auch da ein Zitat, das ist weiter hinten, auch unter diesen Werken der Barmherzigkeit. Er schreibt, manchmal kommt es mir so vor, als sei unsere Gesellschaft in einem riesigen Serotoninrausch. Wir packen unser Leben voll mit Dingen, die uns aufputschen und maximal glücklich machen sollen. Doch ein solcher Lebensstil der Glücksoptimierung hat einige Nebenwirkungen. So haben wir kaum noch einen Zugang zu unseren tiefsten Gefühlen. Wir sind gut drauf, aber haben die tiefe Freude verlernt. Wir sind betroffen, aber fühlen nicht den Schmerz der Trauer. Wir regen uns digital auf, aber kennen nicht mehr die konstruktive Kraft der Wut. Wir leben unter einer Glocke der Gleichgültigkeit. Ich wünsche mir sehr, dass wir wieder zu Menschen werden, die in der Lage sind, tiefes Mitleid zu empfinden. Wenn das geschieht, werden wir uns auch in Bewegung setzen, um Leiden zu begegnen und es zu verringern. Ich finde es stark ausgedrückt. Wir fühlen nicht den Schmerz der Trauer. Und erst wenn das aber wieder geht, wenn wir wieder wirklich zu mitfühlenden Menschen, Mitmenschen werden, dann wird uns das in Bewegung setzen. Das meint Barmherzigkeit, dass wir von etwas so bewegt werden. Hand aufs Herz, wovon lasse ich mich so berühren, so bewegen? Und für diese Glocke, dass man da drunter schlüpft, gibt es vielleicht verschiedene Gründe. Nicht nur so hedonistische Ablenkungsgründe, wie er es vielleicht beschreibt, sondern vielleicht bin ich da auch drunter geschlüpft aus Überforderung, aus Selbstschutz, vielleicht auch aus Resignation. Ich sehe so viel, was kann ich schon machen? Wenn mich so viel berührt und ich so viele Dinge wahrnehme und ich da völlig hilflos bin, dem was entgegenzusetzen, dann ist es nicht vielleicht doch auch gesünder, sich da ein Stück abzuschirmen, oder? Umso mehr kann das doch irritieren, dass es Gott und dass es Jesus so wichtig ist, dass wir barmherzig werden, dass wir nicht aufhören, uns berühren zu lassen. Und dann klingt es aber eben nach einem ganz schön hohen Anspruch. Jesus sagt, glückselig sind die Barmherzigen. Und einmal mehr, wie schon die ganzen letzten Wochen, als wir diese Seligpreisungen uns angeschaut haben, frage ich mich, stehe ich eigentlich auf dieser Liste von Menschen, denen Jesus gratuliert? Wenn das der Anspruch ist an Barmherzigkeit, dann die meiste Zeit nicht, ehrlich gesagt. Bin ich nur in so einem oberflächlichen Sinne vielleicht ab und zu barmherzig oder werde ich wirklich so bewegt, wie es das doch eigentlich meint? Umso wichtiger ist mir jetzt der Punkt 2. An der Stelle aufzuhören, finde ich, hätte etwas geradezu Unbarmherziges, wenn die Barmherzigkeit und der Anspruch der Barmherzigkeit irgendwie jetzt so im Raum stehen bleibt. Und darum die Frage in Punkt 2, wie geht das? Wie entsteht eigentlich Barmherzigkeit? Wie bekomme ich so ein schlagendes, mitfühlendes, empathisches Herz? Ich glaube, dass in dieser Seligpreisung von Jesus selbst ein ganz wichtiger Hinweis darauf steckt. Ich lese sie nochmal vor. Glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. In anderen Worten, wenn ich das nochmal so ein bisschen anders beschreibe, was Jesus sagt ist, Barmherzigkeit entsteht eigentlich aus Barmherzigkeit. Barmherzigkeit führt zu mehr Barmherzigkeit. Als würde Jesus sagen, es ist wie so ein Perpetuum mobile der Barmherzigkeit irgendwie. Und dann kann man diese Seligpreisung vielleicht auch rückwärts lesen. Vielleicht muss man die sogar rückwärts lesen. Oder vielleicht muss man sie mehr wie so eine Art Kreislauf verstehen. Was hier vielleicht gemeint ist, ist, dass wer barmherzig lebt, also wessen Herz weit wird, wer mitfühlend wird, dem widerfährt das Gleiche, aber jetzt nicht in so einem kosmischen Karma-Sinne oder wie man in den Wald hineinruft oder so. Das ist damit, glaube ich, nicht gemeint. Aber es geht, glaube ich, um die Aussage, dass Barmherzigkeit, die wir weitergeben und Barmherzigkeit, die wir empfangen, durch den gleichen Kanal fließen. Und je weiter dieser Kanal ist, desto besser und desto mächtiger fließt da die Barmherzigkeit durch. Zu mir und von mir oder vielleicht sogar besser durch mich durch. Und was die Bibel immer wieder deutlich macht, ist aber, dass die Quelle dafür, für diesen Barmherzigkeitsstrom, für diesen Barmherzigkeitsfluss, der dann in mein Leben und durch mein Leben zu anderen fließen kann, dass die Quelle davon natürlich niemals mein eigenes Herz sein kann. Mein Herz ist doch nicht die Quelle aller Barmherzigkeit, aber Gottes Herz. Gott ist die Quelle, von der alle Barmherzigkeit ausgeht. Ich habe vorhin schon kurz über diese Begriffe gesprochen, Rechem und Splanchnitzomai. Am allerhäufigsten wird Gott selbst so bezeichnet. Gott selbst ist der, der vor allem als der Barmherzige, der Erbarmer bezeichnet wird. Und nicht nur, dass diese Begriffe am häufigsten auf Gott angewandt werden, keine anderen Begriffe werden eigentlich häufiger über Gott benutzt und gesagt. Also, das meiste, was die Bibel uns über Gott verrät, ist genau das, dass Gott barmherzig ist. Der meistzitierte Vers der ganzen Bibel steht unter anderem im Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist das, was am meisten über Gott in der Bibel gesagt wird. Wenn wir uns Jesus anschauen, wieder und wieder wird erzählt, wie er diese Splanchnitzomai-Momente erlebt. Wie er Menschen begegnet und dann angerührt wird von der Not, die ihm da irgendwie begegnet. Dass er auf die Stadt Jerusalem blickt und dass er berührt wird davon, wie viele Menschen orientierungslos ihr Leben leben und er quasi zu Tränen gerührt wird. Dass er einem jungen, erfolgreichen Mann begegnet, der ehrlich danach fragt, wie er sein Leben gestalten soll und wie es ihn berührt und ihm die Eingeweide umdreht und er tiefes Empfinden hat für diesen Mann. Der häufigste Modus, in dem Gott Menschen begegnet, ist genau so. Barmherzig, leidenschaftlich davon bewegt, wie es dir und mir geht. Lass uns da nochmal mehr reinzoomen. Was heißt das, dass Gott den Menschen barmherzig begegnet? Ich glaube, dass in Gottes Barmherzigkeit zwei Aspekte zusammenkommen, nach denen wir uns beiden eigentlich sehr sehnen, die eine ganz tiefe Sehnsucht von uns Menschen ausmachen. Ich glaube, dass bei der Barmherzigkeit, mit der Gott uns begegnet, zwei Elemente zusammenkommen. Auf der einen Seite eine radikale Annahme und auf der anderen Seite eine radikale Veränderungskraft. Annahme und Veränderungskraft. Beides macht zusammen so den Kern aus von dem, was Barmherzigkeit, was Gottes Barmherzigkeit bedeutet. Was meine ich damit? Annahme heißt, dass Gott dich annimmt mit allem, was dich ausmacht. Mit allen Seiten deines Lebens, deiner Biografie, deiner Persönlichkeit, alles, was du an den Tisch mitbringst, sieht Gott und kennt Gott. Und er sagt, ich nehme dich an, so wie du bist. Du musst nicht erst das verbessern, nicht die Standards erfüllen, nicht erst hier dein Leben aufräumen, bevor wir in Kontakt sein können, sondern im Gegenteil, so wie du heute bist, brutto, mit allem, sehne ich mich danach, mit dir in Beziehung zu sein, mit dir in Kontakt zu leben. Und ich glaube, es liegt eine unglaubliche Freiheit darin, wenn Menschen das erfahren, dass sie alles, was sie haben in ihrem Leben, in diese Beziehung mit Gott mitbringen können, dass sie da nichts ausblenden, nichts verstecken müssen, dass all das Platz hat in der Beziehung mit Gott. Auch mit allen Defiziten und allen Schattenseiten unseres Lebens. Mit all dem, was wir gut können, wo du ein Segen bist für andere Menschen in deinem Umfeld. Aber auch mit den Seiten deines Lebens, wo du andere verletzt, lieblos bist, wo dein Egoismus kickt, wo du auf dein Recht beharrst, dadurch vielleicht aber Beziehungen verlierst. Annahme bedeutet nicht, all das auszublenden, sondern es geht eben einher mit so einer Veränderungskraft. Warum? Weil ich glaube, dass diese Art von Liebe, diese Barmherzigkeit bedeutet, ich sehe, dass hier etwas nicht so ist, wie es sein könnte. Vielleicht sogar, wie es sein sollte. Ich sehe doch, dass es Dinge in deinem Leben gibt, unter denen du selbst leidest. Dass es diese Defizite gibt. Wir müssen uns hier nichts vormachen. Es ändert nichts daran, dass ich dich mag und dass ich dich liebe. Aber das gibt es doch. Und gerade weil ich dich liebe, sagt Gott, weigere ich mich, das so hinzunehmen. Barmherzigkeit ist auch eine Haltung, die sich weigert, den Ist-Stand einfach hinzunehmen, zu kapitulieren, zu resignieren, zu sagen, ja, da kann man jetzt auch nichts machen. Wenn wir das vielleicht nochmal in den zwischenmenschlichen Bereich holen, versuche ich das nochmal mehr zu erklären. Zu sagen, ich sehe, dass es dir materiell am nötigsten fehlt, und ich weigere mich aber, das hinzunehmen und einfach es darauf beruhen zu lassen. Sondern ich lasse mich davon bewegen, so, dass ich mithelfen will, daran etwas zu verändern. Und darum wende ich mich dir zu und trage meinen Teil dazu bei, dass hier etwas anders wird. Oder um wieder diesen zweiten Aspekt aufzugreifen, ich sehe, dass du mich oder andere hier verletzt hast. Und ich gehe mit dir trotzdem großzügig um, barmherzig, weil ich mich weigere, dich auf die Defizite in deinem Verhalten zu reduzieren. Ich sehe, dass das heute so ist, aber ich glaube, dass du eigentlich mehr bist, dass du auch etwas anderes bist. Und ich weigere mich, dich auf diesen Ist-Stand von heute, dich in meinem Blick auf dich, in meiner Perspektive zu reduzieren. Ich werde dich nicht an dem Maßstab dessen messen oder ich werde dich nicht reduzieren auf das, was du in den niedrigsten Momenten deines Lebens tust. Ich vergebe dir, weil ich in dir mehr sehe als den Menschen, der mich verletzt hat. Ich glaube, eigentlich ist das doch eine ganz tiefe Sehnsucht von uns Menschen, angenommen und geliebt zu werden mit allem, was uns ausmacht. Und dass genau darin eine Kraft liegt, genau diese Stellen dann aber unseres Lebens auch gesund zu lieben, zu verändern, zu heilen. Barmherzigkeit, die uns nicht so lässt, wie wir sind. Ich habe das letztes Jahr so erlebt, persönlich in meinem Leben, möchte euch kurz davon erzählen. Ich war auf der Suche nach einer neuen Möglichkeit für Coaching, weil mein ehemaliger Coach leider verstorben war und hatte dann die Möglichkeit, Teil so einer Intervisionsgruppe zu werden mit einem bekannten Autor und Dozent und so Führungskräfte-Coach und hatte die Chance, in seine Gruppe für ein Jahr zu kommen, die er leitet. Und dann gab es im Vorgespräch per Zoom den Moment, wo wir uns gegenseitig kennengelernt haben. Und ich wusste schon, ich würde da gern dabei sein. Ich würde das gerne mitmachen. Und es war aber gerade wenige Monate, nachdem in meinem Leben ziemlich viel von so den Schattenseiten des Lebens vielleicht hochgekommen war. Wo meine Beziehung kaputt gegangen war. Ich saß noch relativ frisch allein in meiner neuen Wohnung. Auch nur 2 Jahre, nachdem es hier in der Gemeinde eine ganz schöne Krise gegeben hatte. Und es gab so mehrere Punkte, bei denen ich mich ziemlich unadäquat gefühlt habe, jetzt Teil von dieser tollen Gruppe zu sein, mit so tollen Führungskräften und Leitenden in Gemeinden und in Werken, mit so begabten Leuten und mit so einem tollen Leiter auch noch, den ich wirklich sehr bewundert habe, zu dem ich sehr aufgeschaut habe, schon länger. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie eigentlich gerade jetzt gehöre ich doch überhaupt nicht in diese Gruppe rein. Und ich habe das in diesem Gespräch dann so offengelegt und erzählt und gesagt, was alles Sache ist. Manchmal geht es einem ja so, mir zumindest, dass ich erst beim drüber reden merke, wie es mir damit geht. Und habe beim Erzählen schon gemerkt, dass ich ein bisschen schlucken musste und dass es mir schwer gefallen ist, das alles so offen zu legen und auszusprechen. Ich fühle mich sehr viel wohler damit, meine guten Seiten in die Kamera zu halten, von meinen Erfolgen zu erzählen, von den Credits, weshalb ich es auf jeden Fall verdient habe, Teil dieser Gruppe irgendwie zu sein. Das andere ist mir schwer gefallen. Und ich weiß noch, wie Thomas, der Gruppenleiter, mich dann angeguckt hat und gesagt hat, umso besser, wenn du dabei bist. Umso besser, wenn du jetzt in diese Gruppe dazukommst. Das ist nicht nur kein Hinderungsgrund, sondern gerade in solchen Lebensphasen brauchen wir doch Menschen, die es gut meinen mit uns, brauchen Begleitung, die uns den Rücken stärkt. Herzlich willkommen. Wenn du dabei sein willst, dann bist du willkommen hier. Ich weiß, wie mir in dem Moment die Tränen in die Augen gestiegen sind, weil Thomas mir mit so viel Vorschuss, Großzügigkeit und Barmherzigkeit begegnet ist. Nachdem ich ihm gerade alles gesagt hatte, was wirklich in so vielerlei Hinsicht in meinem Leben schiefgelaufen war, wo ich Menschen enttäuscht hatte, Menschen geschadet habe, dass er gesagt hat, hey, du bist einerseits mehr als deine Fehler und Makel und Brüche deines Lebens. Und gleichzeitig müssen wir sie nicht wegignorieren und so tun, als gäbe es sie nicht. Komm, gerade in dieser Zeit begleiten wir dich ein Stück. Ich weiß, bei mir ist der Kanal da sehr, sehr weit aufgegangen, durch den Barmherzigkeit in mein Leben geflossen ist. Und ich hoffe, dass wenn ich mal in einer vergleichbaren Situation bin, wo mir Menschen begegnen, die sich nicht sicher sind, ob sie willkommen sind mit den Brüchen ihres Lebens, mit den Dingen, für die sie sich eigentlich schämen, ich hoffe, dass ich dann genauso reagieren kann und dass es durch mich ein Stück weiter fließen kann, zu sagen, herzlich willkommen, gerade jetzt, gut, dass du da bist. Nochmal gefragt, wie entsteht Barmherzigkeit? Die Antwort ist, Barmherzigkeit ist schon da. Gottes Barmherzigkeit ist schon da. Wir können vielleicht eintreten in diese Barmherzigkeit, in diesen Kreislauf an Barmherzigkeit, der von Gott ausgeht, zu uns fließt und durch uns zu anderen und wieder zurück zu uns. Je mehr ich das erlebe, desto mehr diese Barmherzigkeit hineinströmt in mein Leben, je mehr ich mein Herz öffne für Gottes Barmherzigkeit, desto mehr bin ich empfänglich für die Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben. Und desto mehr fließt sie durch mich zu anderen. Noch ein letzter Gedanke zum Schluss. Mit all dem, was ich gesagt habe, heißt es, dass ich auch ein Stück weit an meinem barmherzigen Umgang mit anderen ja ablesen kann, wie viel von Gottes Barmherzigkeit ich bis jetzt in mein Leben hineingelassen habe, oder? Aber zur Wahrheit gehört auch, dass gerade zu den Shortcomings und den Schattenseiten meines Lebens ja gehört, dass obwohl ich es besser wissen müsste, obwohl ich immer wieder berührt werde davon, wie barmherzig Gott mir begegnet, dass ich es so oft nicht schaffe, anderen mit der gleichen Barmherzigkeit zu begegnen. Na, und mein letzter Gedanke für heute, ich glaube, selbst dort reicht noch Gottes Barmherzigkeit hin. Gerade dann, wenn wir es nicht schaffen, miteinander so barmherzig zu sein, wie wir es doch eigentlich selber erlebt haben. Für Jesus selbst geht diese Rechnung ja nicht auf, die er hier aufmacht. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Im Gegenteil. Das Leben von Jesus hier auf der Erde endet damit, dass er, der Erbarmer, der Barmherzige, der Menschen mit dieser liebevollen Zugewandtheit begegnet ist, an der Hartherzigkeit und Lieblosigkeit dieser Welt am Kreuz stirbt. Dass Jesus in Kauf nimmt, dass ihm nicht mit Barmherzigkeit und Gnade begegnet wird. Dass obwohl er aus Mitgefühl sich hat bewegen lassen, zu uns zu kommen, um seine Welt von innen heraus zu verändern und gesund zu lieben, hat ihn sein Weg ans Kreuz geführt, gnadenlos. Und er hat die ganze Wucht der Hartherzigkeit dieser Welt erfahren. Ich glaube aber gerade, weil Jesus das erfahren hat und wir Christen glauben, auf sich genommen hat, hat er dadurch die Möglichkeit geschaffen, dass dieser Kanal aufbleibt. Selbst da, wo wir es nicht schaffen. Dass Gottes Barmherzigkeit nicht abhängig ist von uns, sondern dass er mit seiner Barmherzigkeit immer wieder Risse macht in die Dämme und Sperren, mit denen wir diesen Kanal vielleicht zuschütten und absperren. Das ist zumindest mein Gebet und meine Hoffnung von dieser Seligpreisung ausgehend, dass Gottes Barmherzigkeit das immer wieder schafft, seinen Weg zu mir zu finden, durchzukommen, selbst da, wo ich es vielleicht nicht schaffe. Und dann stimmt es schon, was hier steht. Wie schön ist es und wie glücklich können wir uns schätzen, wenn wir das erleben, dass Gottes Barmherzigkeit größer ist als unsere. Und trotzdem gerade dadurch Barmherzigkeit in unser Umfeld weiterfließen kann. Ich wünsche dir, dass du genau das immer wieder erfahren darfst. Amen.